ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz in diesem Winter hat gezeigt, die Berliner kritische Infrastruktur ist angreifbar. Das soll sich jetzt ändern. Der Berliner Senat will mit einer Reihe von Maßnahmen die kritische Infrastruktur besser vor Sabotage schützen. Dafür wurden heute weitere Maßnahmen beschlossen. Unter anderem der Einsatz von KI-gestützten Systemen. RBB24 Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel berichtet.
Zwar liegen bereits 99% des Berliner Stromnetzes unter der Erde, doch mit Umspannwerken, Netzknoten oder anderen neuralgischen Einrichtungen geht das nicht. Deswegen will der Senat nun doch mehr Überwachungstechnik einsetzen, zum Beispiel Videokameras, die inzwischen auch nicht mehr rund um die Uhr von Menschen bedient werden müssen, so Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.
Es gibt heute schon sehr gute KI-Systeme, die sehr wohl unterscheiden können. Bewegt sich hier ein Ast, ein Baum? Gibt es Menschen, die vorbeilaufen und unauffällig sind? Oder gibt es hier tatsächlich eine auffällige Bewegung, die auch erkannt werden können.
Kameras allein aber reichen nicht. Mehr Wachschutz, Einhausungen von Kabelsträngen, Lasersensoren und vor allem deutlich höhere Zäune mit rasiermesserscharfem NATO-Draht sind ebenfalls geplant. Von den Zaunanlagen sollen allein bis zum Sommer 20 Kilometer verbaut sein. Weil aber auch Zäune und Kameras allein die Angriffe nicht abschrecken, sollen auch Kabeltrassen entflochten und Redundanzen geschaffen werden, damit nicht ein kaputtes Stromkabel tausende Haushalte in Dunkelheit stürzt. Und auch neuralgische Stromleitungen, die über Gewässer führen, sowie über den Teltow-Kanal, wo im Januar der Band gelegt wurde, sollen unter die Erde kommen. Dafür werden laut Thomas Rütting von Stromnetz Berlin mit speziellen Bohrungen Rohre unter den Gewässern hindurchgetrieben.
Und innerhalb dieser Rohre werden dann im zweiten Arbeitsschritt, ist dann der Finale, werden die eigentlichen Kabel dann im Prinzip durchgezogen. Und anschließend wird wieder alles verschlossen und Sie können sich vorstellen, dass das dann wirklich auch eine sehr sichere Verlegung ist.
Unter der Dahme in Köpenick sei so ein Versuch bereits geglückt, so Rütting. Mehr sollen nun folgen. Damit künftig sensible Informationen zu Stromleitungen oder Ähnlichem nicht mehr frei im Netz verfügbar sind, will der Senat auf Bundesebene auf eine Gesetzesänderung drängen. Daten zur kritischen Infrastruktur sollen dann künftig nicht mehr unter die Open-Data-Vorgaben fallen.
Berlin möchte sich also besser vor Sabotage schützen, Sebastian Schöbel berichtete. Es ist schon länger her, dass sich das Brandenburger Kabinett für seine wöchentliche Sitzung raus aus der Potsdamer Staatskanzlei in einen der Landkreise bewegt hat. Sie ahnen es vielleicht, heute war es mal wieder soweit. Das Kabinett hat sich im Schloss Ribbeck im Havelland getroffen. Und Landwirtschaftsministerin Hanka Mittestedt hat die Gelegenheit gleich genutzt und einen Agrarbetrieb besucht. Worüber da gesprochen wurde, darüber berichtet RBB24 Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Treckerfahren ist für die Landwirtin und studierte Agrarökonomin Hanka Mittestedt nichts Neues. Doch heute besucht sie den Havelandhof in Ribbeck als Ministerin. Milchkühe, Ackerbau, Biogas, ein konventionell wirtschaftender Betrieb mit knapp 1000 Hektar Fläche und 10 festen Mitarbeitern. Obwohl, eigentlich sind es mehrere Millionen, denn Landwirt Peter Keim zählt auch die Regenwürmer dazu.
Hier ist zum Beispiel schon mein bester Mitarbeiter zu finden. Also das ist jetzt ein kleineres Exemplar. Und selbst da, es gibt ja unheimlich viele Mikrolebewesen, die wir so gar nicht sehen. Aber letztendlich, wenn du einen Boden beurteilst, er muss auch riechen wie ein Boden, kompostartig.
Die Ministerin nickt interessiert, denn der Betrieb bringt biologische Vielfalt und Betriebswirtschaft zusammen. Gepflügt wird hier nur selten, es gibt eine feste Fruchtfolge. Aber auch Pestizide wie Glyphosat werden dosiert eingesetzt.
Glyphosat ist ein Spezialprodukt, das man im Prinzip für einen Fruchtfolgewechsel einsetzen sollte. Glyphosat ist kein Produkt, um eine gesamte stehende Getreidefläche abzuspritzen. Da haben die Landwirte selber ein bisschen übers Ziel hinausgezogen. Aber Glyphosat im geringen Umfang, jedes zweite Jahr zum Fruchtfolgewechsel, ist ein sehr wertvolles Betriebsmittel.
Nicht ein einziger Landwirt, den ich zumindest kenne, macht das aus einem Lameng heraus, sondern da sind dann wirklich schon die auf Effizienz ausgelegt.
Weil die Alternative ist ja eine intensive Bodenbearbeitung, Dieselverbrauch, CO2-Ausstoß. Die ist einfach die schlechtere Alternative.
Auch 15 Meter breite Blühstreifen hat Peter Keim zwischen seinen Äckern angelegt im Rahmen eines Pilotprojekts. Und er würde das auch weiter tun, wenn es sich rechnet.
Wenn wir 700 Euro geboten kriegen, dann könnt ihr fast machen mit unserer Fläche nicht, was ihr wollt. Aber da ist der Landwirt durchaus bereit, dann mal einen Feldvogelstreifen, eine Blühfläche, einen Insektenwall zu bringen.
Naja, weil er ja auch betriebswirtschaftlich gar nicht anders in der Lage dazu ist. Ja, also der Landwirt muss auch mal was verdienen können.
Ja.
Ja, und der Anspruch muss schon sein, klar, einerseits Naturschutz zu machen, ohne Frage, aber das muss auch bezahlt werden.
Ökologie plus Ökonomie, das muss zusammengehen. Da sind sich der Landwirt und die Ministerin einig. Die verspricht, sich am Kabinettstisch und im Bund für entsprechende Programme einzusetzen. Und Peter Keim ist zuversichtlich, dass das auch klappt.
RBB 24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt begleitet. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, dann sehen Sie es vermutlich jeden Tag an der Zapfsäule. Günstig ist das Tanken gerade nicht. Wer ein E-Auto fährt, rauscht da vermutlich nur schmunzelnd und lautlos an den Preisschildern vorbei. Und mögliche Neukunden freuen sich auch, denn ab heute kann die E-Auto-Förderung der Bundesregierung beantragt werden. Das gilt übrigens auch rückwirkend bis Anfang des Jahres. Ist das aber auch was für Brandenburg? RBB 24 Inforadio-Reporter Johann Frederik Paul hat sich dazu mal in Teltow umgehört.
Nein.
Warum?
Ich bin immer noch ein Freund vom Diesel und vom Verbrenner. Außerdem kann ich mir keine Ladesäule irgendwo zu Hause hinstellen. Und da, wo ich wohne, gibt es auch keine.
Tatsächlich hatte ich heute erst ein Gespräch darüber.
Ah.
Und wir haben festgestellt, dass wenn man etwas weiter fahren möchte, dass die Ladestationen nicht ausreichend sind. Und dadurch ist immer noch die Unsicherheit, sich dafür zu entscheiden.
Wir sind dabei zu gucken. Mein Sohn fährt Elektrik. Wir haben vor, in die nächste auch keine zu kaufen. Ne?
Warum?
Für die Umwelt. Wir haben auch keine Anlage, Photovoltaik. Es ist viel günstiger für uns auf jeden Fall.
So denken ein paar Menschen aus Teltow. Sie wissen aber auch, nicht jeder kommt überhaupt für die neue Förderung in Frage, denn die ist sozial gestaffelt. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen bis 45.000 Euro bekommt die volle Förderung von 6.000 Euro. Bei maximal 90.000 Euro Haushaltseinkommen gibt es noch 3.000 Euro, dann ist Schluss. Aber für welche Autos ist das attraktiv?
Wir haben seit dem neuen Jahr jetzt eine absolute Verstärkung, gerade im Kleinwagensegment, wo wir auch sehr stark vertreten sind. Und das kaufen die Kunden sehr gerne, gerade bei neuen Elektroförderungen.
Sagt Alexander Seibel. Er ist für 9 Filialen der Kette Autohaus König im Berliner Speckgürtel zuständig.
Viele Kunden kaufen auch teurere Fahrzeuge, natürlich größere Fahrzeuge, weil diese Prämie eben on top kommt, die hat man vorher nicht gehabt. Und dadurch sind natürlich die gesamten Fahrzeuge günstiger. Gerade im Leasingbereich sind die Rat natürlich durch die neue Elektroförderung deutlich besser geworden.
Immerhin also günstigeres Leasing. Der Verkehrsclub Deutschland kritisiert allerdings, dass gebrauchte Elektroautos von der Förderung ausgeschlossen sind.
Wer sich ein neues Elektroauto kauft, kann dafür ab heute eine Förderung bekommen. Bis zu 6.000 Euro sind maximal möglich. Der Beitrag war das von Jan-Friedrich Paul. Blühende Bäume und üppiges Grün überall, so lieben wir doch den Frühling. Aber auch ein fieser Schädling freut sich über die saftigen Blätter. Der Eichenprozessionsspinner. In weiten Teilen Brandenburgs sind die Raupen gerade aktiv. Aber bevor sie ihre gefährlichen Brennhaare entwickeln, die bei uns Hautausschläge und Atembeschwerden verursachen können, soll es ihnen an den Kragen gehen. In der Prignitz wird der Eichenprozessionsspinner erstmals seit 5 Jahren wieder aus der Luft bekämpft. RBB-Reporterin Britta Streiter war beim Auftakt in Bad Wilsnack dabei.
Punkt 15 Uhr landet der Helikopter auf dem Sportplatz von Legde bei Bad Wilsnack, um mit Pflanzenschutzmittel befüllt zu werden.
Jetzt holt er sich wieder Nachschub. Ja, muss doch wieder ein Mittel auftanken. Das Bippel 4AES, das ist ja dieses Spritzmittel, das wird jetzt hier alles vor Ort gemischt.
2021 war der Hubschrauber im Prignitzkreis das letzte Mal im Einsatz. Seitdem reichte es, die Raupen lokal vom Boden aus zu vernichten. Doch durch das warme und trockene Wetter in den vergangenen Frühjahren konnte sich der Schädling prächtig entwickeln, erzählt Ordnungssachbereichsleiter Andreas Much.
Im letzten Jahr, da waren ja richtig Kolonien, wirklich kahl gefressen. Und das war für uns auch der Anlass zu sagen, wir müssen jetzt großflächig die Aktion hier in diesem Jahr vornehmen, damit wir überhaupt der Sache noch Herr werden.
Eichen auf 900 Hektar, das ist fast die Hälfte der Fläche des Prignitzkreises, müssen in diesem Jahr behandelt werden. Allein gut 600 Hektar aus der Luft, sagt Kreissprecher Bernd Atzenroth.
Davon fast die Hälfte tatsächlich hier im Amtsbereich Bad Wilsnack-Weißen und auch noch ein größeres Stück im Amt Denzen. Also generell in Elbnähe sind größere Flächen, die dann halt eben da behandelt werden.
Die Bekämpfung aus der Luft per Hubschrauber sei die wirksamste Methode, so Andreas Much.
Mit diesen Injektionsdüsen, 30 Meter Länge, er kann erstmal die Fläche bearbeiten und er kann von oben, weil das Eigelege, die Eichenprozessionsspinne, Widerstände sind in den oberen Kronen unterwegs und auch viel besser bekämpfen. Und deswegen ist der Hubschrauber jetzt das Mittel der Wahl.
Auch wenn das Biozid für Menschen und Haustiere nicht gefährlich ist, sollten Anwohner einiges beachten, wenn der Hubschrauber im Anflug ist, sagt Amtstierärztin Sabine Kramer.
Wir können nur raten, also die Fenster geschlossen zu halten. Wenn Tiere dort in der Nähe sind, dann sollten sie erstmal in geschlossene Räume geholt werden. Wenn es denn doch passiert, dass da mal ein paar Tröpfchen ankommen, keine Panik, Kleidung wechseln, duschen und dann ist da auch alles wieder gut.
Keine Panik, das sagt Amtstierärztin Sabine Kramer im Bericht von Britta Streiter. Morgen ist der Helikopter zum Abschluss in Reetz im Amt Putlitz-Berge stationiert.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Benrik Moos und Silja Sodka. In Berlin-Reinickendorf könnte es bald für viele Kleingärtner schwer werden, ihre grünen Paradiese zu erreichen. Der asphaltierte alte Wiesenweg wird seit Jahrzehnten als Zufahrt mit dem Auto zu den Parzellen genutzt. Eigentlich aber ist er ein Radweg. Und nun könnte der Weg ab Ende Mai für den Autoverkehr zugemacht werden. Eine Hiobsbotschaft für Laubenpieper und Anwohnende wie Wolfgang Drost, der seit 50 Jahren seinen Kleingarten hier hat.
Sauer, ratlos, verzweifelt. Weil das sind 80, 90-Jährige teilweise in den Kolonien. Die sind angewiesen, dass die Kinder sie herfahren. Die können nicht laufen richtig. Hier wohnen welche, wo Pflegedienste kommen. Es hängt so viel dran, die ganzen Lebensinteressen der Leute hängt hier dran.
Die Laubenpieper sehen sich als Spielball zwischen den Bezirken. Denn der alte Wiesenweg liegt genau auf der Grenze von Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf. Und beide Bezirke liegen im Streit, was mit dem Weg passieren soll. Auf Schildern informiert zurzeit der Bezirk Charlottenburg darüber, dass schon in der übernächsten Woche die Sperrung des Zufahrtswegs für den motorisierten Verkehr kommt. Dann dürfen hier nur noch Fahrräder durch. Aufregung und Wut sind groß bei den Nutzern.
Ich kann nicht jetzt hier schließen und dann keine Alternative bilden.
Kann ja nicht sein, dass man die einzige Zuwegung von weiß ich nicht, 50 Grundstücken oder mehr schließt, ohne dass es eine andere Zuwegung gibt. Das ist eigentlich das eigentliche Problem.
Ich appelliere an unseren Bürgermeister und an die Stadträte und an die Bezirksämter, dass die nicht den Streit auf unseren Rücken austragen. Das ist mein Wunsch. Ja.
Die Sache ist kompliziert. In Charlottenburg verweist man auf einen Vertrag mit Reinickendorf, in dem man sich vor über 2 Jahren darauf geeinigt hat, dass der alte Wiesenweg künftig ausschließlich als Teil des Radwegs Berlin-Kopenhagen genutzt werden soll. Dafür zahlt Charlottenburg-Wilmersdorf gern, nicht aber für eine motorisierte Zufahrtsstraße, sagt der Bezirksstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruhoffenegger.
Wir können uns da gar nicht einmischen. Wir können nur sagen, wenn eine Zuwegung erforderlich ist, um dort Parzellen zu erschließen, um zum Beispiel Dauerwohnen auch möglich zu machen, was wir ja gar nicht wissen, ob es das da gibt, dann muss Reinickendorf als zuständige Behörde das klären, dass es diese Erschließung gibt. Zu unterschreiben, dass es über diesen Weg nicht mehr geht und dann anschließend zu jammern, das funktioniert nicht.
Charlottenburg-Wilmersdorf hat angeboten, den Weg ganz an Reinickendorf abzutreten. Dann hätte der Bezirk ihn verbreitern und für alle nutzbar machen können. Doch Reinickendorf nahm das Angebot nicht an. Alternative Zufahrtswege wurden aber für die Anwohnenden in dieser Zeit auch nicht erschlossen. Der Bezirk äußert sich nur schriftlich. Zitat: Charlottenburg-Wilmersdorf beabsichtigte, diese Verkehrssicherungspflicht mittels Verwaltungsvereinbarung auf Reinickendorf zu übertragen. Wir haben dies eingehend geprüft, kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass wir eine solche Vereinbarung in der vorgeschlagenen Form nicht schließen können. Zitat Ende. Jetzt pocht Charlottenburg-Wilmersdorf auf den Vertrag, in dem von einem Fahrradweg, nicht von einer Straße die Rede ist. Allerdings, ein kleines Verhandlungsfenster steht laut Bezirksstadtrat Schruhoffenegger noch offen.
Wenn Reinickendorf jetzt sagt, oh, wir sind auf dem Weg und wir brauchen noch 14 Tage länger, dann wird man über diesen Termin sicherlich reden können. Wenn aber bis dahin wiederum keine Reaktion kommt, dann ist es so. Dann fangen wir an zu bauen, ja.
Ein Ämterstreit ausgetragen auf dem Rücken der Anwohnenden. Ausgang offen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.